Und dann bin ich aber morgens irgendwann so aufgewacht und dachte so, okay, so war das nicht geplant.
Als wir den Abstieg gewagt haben, ist der Regen halt richtig schlimm geworden. Es hat gewittert, es hat gedonnert wie nochmal was. Und irgendwie in dem Moment konnte ich mich an keinen Regen in meinem Leben erinnern, der irgendwie so heftig war wie in dem Moment.
Letztendlich ist es dann dazu gekommen, dass ich wirklich 30 Kilometer zu Fuß an einem Tag gelaufen bin und dann 10 Kilometer in einem Auto ein bisschen vorangekommen bin.
Wir sind
Matthias,
Laura,
Jule
und Hanna. Wir sprechen über alles, was unseren Freiwilligendienst im Ausland besonders, aber auch total herausfordernd gemacht hat. Zusammen sind wir
die Weltwärts-WG.
Willkommen in der Weltwärts-WG. Ich bin Laura und sitze hier gerade mit Hanna, Jule und Matthias ganz gemütlich im Wohnzimmer. Wir sind alle ehemalige Weltwärtsfreiwillige, haben also im Ausland gelebt. Ich bin Anfang August erst aus Bolivien wiedergekommen. Hanna, du sogar gestern erst aus Peru. Wie geht's dir?
Ja, das stimmt, aber nicht nach meinem Weltwärtsfreiwilligendienst. Ich bin gestern erst zurückgekommen nach meinem neuen 6-monatigen Aufenthalt da. Und ja, ich bin ein bisschen angeschlagen von der langen Reise. Das waren 46 Stunden insgesamt. Ein bisschen Jetlag habe ich auch, aber insgesamt geht's mir gut. Und ich bin motiviert, von euren ganzen Geschichten zu hören und auch von meinen zu erzählen.
Ich freue mich riesig, dass es jetzt losgeht. Gestern sind wir in Köln angekommen und durften jetzt in die WG einziehen. Jule, was ist dein erster Eindruck?
Ich finde es richtig cool. Also ich freue mich auf die Woche und ja, ich finde euch bisher auch sehr nett und glaube, ihr habt ganz spannende Sachen zu erzählen. Da freue ich mich drauf.
Auf was freue dich am meisten?
Also ich glaube, dass es eine coole Woche wird und ich freue mich auf jeden Fall auch, so eure Erfahrungen halt zu hören und was ich so in der Zeit erlebt habe. Und ich denke, dass wir eine coole Woche haben werden.
Ja, eben genau. Ich finde es vor allem toll, dass wir ja alle natürlich in verschiedenen Ländern waren. Das heißt, ich bin auch gespannt zu hören, wie es so in Indien, wie es in Malawi war und ja, sogar in Bolivien. Da bin ich auch sehr interessiert zu wissen, was du da so erlebt hast.
Ja, und generell wieder so ein paar Erinnerungen vielleicht hochzuholen, was so im Alltag nach dem Freiwilligendienst manchmal vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Einfach nochmal über so ein paar Dinge zu sprechen, weil ihr vielleicht ähnliche, aber teilweise auch andere Erfahrungen gemacht habt.
Wir leben ja jetzt für die Woche hier in der WG. Seid ihr grundsätzlich so WG-Typen oder seid ihr mehr so Typ Einzelgänger?
Auf jeden Fall eher WG. Also ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen und jetzt bin ich 26, aber ich habe noch nie komplett allein gelebt. Zwar unabhängig, aber immer mit anderen Menschen zusammen. Also entweder wie zum Beispiel während des Weltwärtsfreiwilligendienstes in der Gastfamilie, auch mit Gastgeschwistern oder in der WG oder in einem Studentenwohnheim, aber ganz alleine nicht. Also eher WG.
Ich hätte am Anfang auch niemals gedacht, dass ich mal wirklich Lust auf eine WG haben würde, weil ich eigentlich mehr so der Mensch war, der gerne seine Ruhe hat und vielleicht auch mal so ein bisschen, wenn man irgendwie am Abend heimkommt, so entspannt ein bisschen Zeit für sich hat. Aber in Malawi war es auch so, dass ich dann durch den Zufall auch dann in der WG gelebt habe und dann dachte ich mir so, das wäre doch bestimmt auch was Cooles, was man im Studium machen kann. Dann habe ich mir in Regensburg, wo ich studiere, auch eine WG gesucht. Mit denen komme ich gut klar. Seitdem würde ich mich auch eher als WG-Mensch bezeichnen.
Ja, also ich mag eigentlich beides. Im Moment wohne ich alleine, weil ich wollte Hauptsache irgendwo wohnen. Das Erste, was ich bekommen habe, habe ich dann genommen. In Indien habe ich aber in einer WG gewohnt und fand das auch super, weil man hat dann einfach, also klar, man hat irgendwie so sein Zimmer, in das man sich auch mal so zurückziehen kann oder man muss ja nicht die ganze Zeit was zusammen machen, aber man hat halt auch so Leute drumherum und kann mal nett plaudern oder so.
Ich weiß noch nicht, ob ich WG-Typ bin oder nicht. Ich bin gerade in Erfurt auf der Suche nach einer. Dort ziehe ich fürs Studium hin. Aber schauen wir mal, das ist meine erste WG jetzt die Woche hier.
Aber so. Hättest du lieber eine WG oder lieber eine eigene Wohnung in Erfurt?
Ich glaube, WG ist cooler. Ja. Wenn man die Stadt noch nicht kennt und so, dann ist es schon.
Das heißt, ja. Du tendierst schon eher zu WG.
Ja, schon. Übrigens, ihr könnt uns auch sehen auf dem Instagram-Kanal von Weltwärts. Dort geben wir Einblick in unser WG-Leben hier und dann seht ihr, wie wir hier die Woche verbringen. So ein Freiwilligendienst ist neben der Arbeit in den einzelnen Projekten vor allem durch viele neue Eindrücke geprägt. Und vor allem durch einmalige und unvergessliche Erlebnisse. Matthias, was war dein verrücktestes Erlebnis in Malawi?
Da gab es natürlich total viele, aber ich würde sagen, das beeindruckendste und für mich verrückteste Erlebnis war, dass ich das reale Vorbild des Schicksalsberges in Malawi bestiegen habe. Ich weiß nicht, seid ihr Herr der Ringe-Fans oder habt ihr schon mal die Filme angeschaut?
Gesehen, ja, auf jeden Fall. Aha. Aber eher Harry Potter-Fan als Herr der Ringe-Fan.
Okay, fair enough. Ich muss sagen, ich bin eigentlich seit ich ein Kind bin, also seit, ich glaube, das erste Mal, den ersten Film habe ich mit 12 angeschaut und Da war ich schon sehr begeistert von der Reihe. Umso mehr habe ich mich dann gefreut, als ich in Malawi war und auf einer Internetseite gelesen habe, dass angeblich, wer weiß, vielleicht ist es auch nur ein Mythos der malawischen Tourismusindustrie, aber dass dort auch das reale Vorbild des Schicksalsberges ist, wo der Autor von Herr der Ringe, Tolkien, anscheinend einmal draufgeklettert ist und sich dann gedacht hat, dieser Berg, der ist so beeindruckend, den muss ich irgendwie in einen Roman einarbeiten. Dann, als ich das gelesen habe, habe ich mit einem Mitfreiwilligen von mir, der auch mit mir in der WG gelebt hat, gesprochen. Und der meinte dann auch so, das ist eine coole Idee, komm, da können wir draufsteigen. Dann hatten wir erstmal eine ganz entspannte Nacht an einer Hütte, so am Anfang des Berges, also am Fuß des Berges, sagt man ja, glaube ich. Und sind dann nach einer relativ anstrengenden ersten Wanderung, weil es in Malawi gefühlt eigentlich keine Möglichkeiten gibt, Treppen zu steigen. Also könnt ihr euch vorstellen, dass ich ein bisschen aus der Übung war und irgendwie nicht so guten Atem irgendwie.
Wie hoch ist denn der Berg?
Der höchste Gipfel ist 3002 Meter und auf den sind wir dann am Ende aufgestiegen. Und dann am ersten Tag sind wir bei der ersten Hütte angekommen, die auch einen ganz abenteuerlichen Eindruck gemacht hat, weil es war halt einfach so eine Holzhütte, wo auch keine Betten oder so waren. Da waren einfach Matratzen, wo wir dann in der Nacht auf dem Boden geschlafen haben. Und weil ich am ersten Abend auch so fertig war, war ich so froh, dass ich mir irgendwie so einen Kaffee dann noch machen konnte. Und irgendwie so, ich glaube, damals haben sie uns noch so Reis und so Gemüse gemacht, was jetzt wahrscheinlich so im Nachhinein jetzt nicht gerade das beste Essen war. Aber es war trotzdem echt gefühlt das beste Essen, das ich jemals gegessen habe, weil ich einfach so fertig war und einfach nur Hunger hatte. Dann haben wir uns am zweiten Tag auf den Aufstieg gemacht und dann haben wir so, ich glaube, es waren so eine Stunde, bevor wir den Gipfel erreicht haben, so gesehen, dass es anfängt zu regnen. Dann haben wir auch mit unserem Guide so gesprochen. Der meinte dann, ja, okay, es sieht schon ein bisschen kritisch aus, aber wir können schon weitergehen. Am Ende wird es schon nicht so schlimm sein. Als wir dann oben beim Gipfel waren und ich mir so dachte, oh mein Gott, jetzt haben wir die perfekte Aussicht und können irgendwie das ganze Land umherum sehen. War leider dann nicht so. Es war so, dass es absolut neblig war und wir halt wirklich nichts gesehen haben. Dann haben wir halt von uns so schnell dieses typische Tutti-Bild irgendwie am Anfang gemacht und sind dann direkt wieder runtergegangen. Und dann, als wir den Abstieg gewagt haben, ist der Regen halt richtig schlimm geworden. Es hat gewittert, es hat gedonnert wie nochmal was. Und irgendwie in dem Moment konnte ich mich an keinen Regen in meinem Leben erinnern, der irgendwie so heftig war wie in dem Moment. Dann haben wir uns auch nochmal mit unserem Guide unterhalten. Er meinte uns so, ja okay, es wäre vielleicht doch besser, wenn wir eine kleine Pause machen. Dann war es so, dass wir noch so eine kleine Felsspalte gefunden haben, wo wir uns so ein bisschen unterstellen konnten von dem Regen. Und dann, als wir uns untergestellt haben, ist es immer heftiger geworden. Bis dann wirklich eigentlich von lauter Regen man keine 2 Meter mehr weit sehen konnte. Und da haben wir dann ausgeharrt und geschaut, was wir so machen konnten.
Ich will dich nur ungern unterbrechen, aber bevor wir erfahren, wie es ausgegangen ist, gehen wir über zu Hannah. Du bist zwar nicht auf einen Gipfel gestiegen, aber hast in Peru auch einen sehr besonderen Fußmarsch hinter dich gebracht. Erzähl mal, wie kam es dazu?
Ja, das stimmt. Gut, auf einen Gipfel gestiegen bin ich zwar nicht, aber sowieso lag Cusco, ich war ja in Cusco, auf über 3000 Metern Höhe. Das heißt, ich habe eigentlich meine ganze Zeit auf über 3000 Metern Höhe in den Bergen verbracht, in den Anden. Und ja, also in Peru ist es so, gut, wenn man hier in Deutschland Streik hört, hat man ja eine bestimmte Vorstellung, was einen Streik beinhaltet. Dort gibt es immer mal wieder Bauernproteste in Form von Streiks. Das sind aber eher Stillstände. Das heißt, da geht es darum, erstens die Straßen stillzulegen und zweitens die Märkte zu schließen. Also die traditionellen Märkte, nicht Supermärkte, aber die traditionellen Märkte. Und ich war, eigentlich wird empfohlen, wenn so ein Stillstand stattfindet, das nennt sich dort Paro, dass man da nicht reist, weil man halt nicht weiß, wie man weiterkommt, wann man weiterkommt und was passiert und so weiter. Aber natürlich wird das auch nicht immer früh genug kommuniziert und manchmal kann man das ja auch nicht vermeiden zu reisen. Und ich war da gerade zurück von einer Reise auf dem Weg von Arequipa nach Cusco. Das sind insgesamt um die 8 Stunden über Nacht in einem Bus. Und dann war es morgens früh um 5, als dann der Bus stehen blieb. Und dann stand er da schon länger. Dann bin ich irgendwann ausgestiegen, um zu sehen, was los war. Und es gab halt eine Blockade. Und bei so einem Streik ist es so, dass es mal sehr viele Blockaden gibt. Also wirklich am Anfang jeden Dorfes und am Ende. Und manchmal auch noch in der Mitte des Dorfes. Und da habe ich direkt gefragt, weil ich so jemand bin, ich kann nicht wirklich lange. Also es war extra Stillstand. Ich kann aber nicht lange stillstehen oder vor allem still sitzen und auch noch gefangen in einem Bus. Da habe ich sofort gefragt, was denn so die Prognose ist für den Tag. Und uns wurde dann gesagt, ja, wahrscheinlich geht's erst abends um 8 weiter. Das wären 15 Stunden gewesen. Und wir waren halt einfach, also ja, irgendwo im Nirgendwo ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall nicht gerade in einem Dorf, also zwischen Dörfern. Und da habe ich mir sofort überlegt, egal was Leute sagen, und normalerweise wird einem empfohlen, nicht loszulaufen, weil also Peruaner sind da eher so ein bisschen vorsichtig, was das angeht, weil das jetzt schon, also es sind friedliche Proteste, aber es sind Proteste, das heißt, man weiß ja nie, was passiert und es wird eigentlich empfohlen, dass man sich da halt nicht irgendwie einmischt oder so und losläuft, aber ich habe mir gedacht, 50 Stunden stillstehen geht nicht, das heißt, ich habe mir meinen Rucksack genommen und bin losgelaufen und das war dann tatsächlich so, dass mir sogar der Busfahrer dann seine Nummer gegeben hat, also wir haben Nummern ausgetauscht, weil er meinte, ja, musst unbedingt Bescheid sagen, wie der Protest ist, ob das starke Blockaden sind oder nicht, ob man vielleicht irgendwie durch kann oder so, weil natürlich alle nach Hause wollten. Und ja, ich bin losgelaufen. Ich war aber auch nicht die Einzige, aber auf jeden Fall die einzige Ausländerin, die dann zu Fuß losgelaufen ist. Und letztendlich ist es dann dazu gekommen, dass ich wirklich 30 Kilometer zu Fuß an einem Tag gelaufen bin und dann 10 Kilometer in einem Auto ein bisschen vorangekommen bin, aber auch nur innerhalb eines Dorfes. Ich habe ganz, 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 ganz viele Blockaden überquert. Die wurden mit allem Möglichen, also es gab Blockaden mit Stöckern oder mit Reifen oder auch mit Glas oder Steinen oder Fahnen, sogar mit Feuer. Also die allerletzte Blockade, die ich überquert habe, war tatsächlich ein Feuer. Also auf jeden Fall was ich so in Deutschland natürlich noch nie gesehen habe. Und letztendlich war das eine total, total tolle und interessante Erfahrung, weil ich so viel zu Fuß gegangen bin und das durch die Anden, wo man halt normalerweise zumindest über die Straßen ja nicht läuft. Das heißt, keine Autos zu sehen war eigentlich was total Schönes und auch mit anderen Peruanern da zusammenzulaufen, dann hatte ich immer mal wieder spannende und interessante Gespräche mit Leuten auf dem Weg, habe immer mal wieder den Busfahrer informiert, wie das so aussieht und gesagt, ja, nee, es ist immer noch alles zu und habe teilweise auch mit den tatsächlichen Bauern geredet, die eben diese Proteste angeführt haben und habe auch ein ganzes Dorf zum Lachen gebracht, als ich da einigermaßen am Ende angekommen bin, wo dann klar war, dass ich auch wirklich nicht weiterlaufen kann, weil es dann letztendlich 18 Uhr war, dann war es dunkel und bis zum nächsten Dorf waren es wohl mehrere Kilometer, dann hätte es ja auch nicht mehr Sinn gemacht. Aber das heißt, ich bin dann wirklich 13 Stunden mit meinem Rucksack über die Andenstraßen gelaufen, 30 Kilometer und es war unerwartet und ermüdend, aber wirklich wirklich toll. Und es war jetzt nicht unbedingt vielleicht, also wie auch bei dir in Malawi, also ich habe viele krasse und interessante Erfahrungen gemacht, aber das war wirklich was ganz Besonderes, weil das halt nicht erwartet war und weil ich auch weiß, dass man das sowas nicht immer erlebt und ich habe mich einfach komplett irgendwie so gefühlt, als hätte ich zumindest die einzige Kontrolle, die ich hatte, war, dass ich halt gehen konnte und ich wusste, dass ich eh nicht bis nach Cusco kann, weil es viel, viel mehr Kilometer sind, aber ich konnte wenigstens etwas hinter mir legen und so irgendwie die Landschaften sehen, die Leute sehen, auf dem Weg essen und irgendwie war das trotzdem einfach, das war noch ja eine Erfahrung für sich. Eine Erfahrung für sich, genau.
Und woher wusstest du, wo du langlaufen musst? Also bist du einfach drauf losgelaufen?
Ja, es war alles eine Richtung. Es ging alles in eine Richtung und letztendlich war das tatsächlich noch, also ich war natürlich, je weiter man aus der Stadt rauskommt, gibt es auch sehr viele Wege, die nicht asphaltiert sind, also keine richtigen Straßen sind. Aber das war sozusagen die Hauptstraße. Das heißt, da wusste ich wenigstens, wo ich langlaufen musste und da kann man wirklich, also immer halt alle paar Kilometer zu einem neuen Dorf, wo ich dann theoretisch essen konnte oder was machen, also was ja, wo ich halt mich ausruhen konnte und es gab ja schon auch einige andere Menschen, die gelaufen sind, aber es gab auch ganz, ganz viele Busse, an denen ich vorbeigekommen bin, wo halt viele Leute auch noch drin saßen, was dann für mich aber jedes Mal nur eine Bestätigung war, weiterzulaufen, weil ich dachte, oh nee, da kann ich jetzt nicht sitzen bleiben, aber letztendlich, um die Geschichte aufzuschließen, letztendlich musste ich halt im letzten Dorf warten und dann haben halt die Busse einen eingeholt. Das heißt, letztendlich bin ich theoretisch umsonst gelaufen, aber das war es halt letztendlich gar nicht. Also es war auch so ein bisschen eine Lektion, weil für mich war es halt entweder in einem Bus sitzen und keine Erfahrung machen oder vielleicht zwar genauso spät wie alle anderen am Ziel ankommen, aber halt dafür eine Erfahrung machen. Und deswegen war das, glaube ich, die richtige Entscheidung.
Das heißt, du hast deinen Busfahrer dann auch wieder getroffen?
Richtig. Ich bin dann in einen anderen Bus gestiegen, weil ein anderer Bus zuerst kam. Dann bin ich in den anderen gestiegen. Das ist dann auch komplett offen. Egal, wofür du gezahlt hast, du kannst dann in egal welchen Bus steigen, wenn sowas tatsächlich passiert. Weil sie dann der Reihe nach kommen. Und dann gab es aber halt die letzte Blockade noch kurz vor Cusco. Also wirklich, bevor man in die Stadt reinkam, gab es halt noch eine Blockade. Weil die Blockaden waren dann aufgelöst. Aber die letzte war halt noch zu. Das war halt das Feuer. Deswegen hat es auch länger gedauert, die aufzulösen. Da bin ich dann tatsächlich nochmal ausgestiegen. Sofort dachte, nein, ich will nach Cusco, bin ich ausgestiegen, habe die Blockade überquert und dann konnte ich mit einem Kollektivo, also mit so einem Sammeltaxi, tatsächlich nach Hause. Aber war dann wirklich auch erst um circa 8 Uhr abends zu Hause. Also es waren dann 15 Stunden
Aber wie konnte man sich die letzte Blockade vorstellen? Haben die da einfach so Feuerholz irgendwie aufgeschichtet und das dann angezündet?
Ja,
oder?
Also die haben so ein bisschen einen kleinen Hügel erstmal aus Erde erstellt, damit da überhaupt noch ein bisschen mehr Untergrund war sozusagen und man nicht durch kann. Und darauf haben sie dann ein Feuer gemacht, was tatsächlich ziemlich groß war. Das hat mich auch überrascht, hätte ich auch nicht erwartet. Aber es scheint jetzt nicht so, als wäre irgendwas passiert durch das Feuer.
Aber kreativ, so die auf letzte, die Idee muss man auch erstmal kommen.
Blockade aus, ja, genau.
Du hast gerade eben irgendwas angeteasert, dass du ein ganzes Dorf zum Lachen gebracht hast. Dann schaffst du es garantiert auch, eine WG zum Lachen zu bringen.
Ja gut, das weiß ich nicht, weil die Situation war halt ganz spezifisch. Aber ja, es war so, als ich dann bei einem bestimmten Dorf angekommen bin. Also normalerweise war es dann so, dass dann am Anfang des Dorfes und am Ende des Dorfes ganz viele Dorfbewohner und ja Landwirte und Landwirtinnen halt saßen und ihre eigenen so ein bisschen Zusammenkünfte haben, teilweise so, hatten die sogar ihr Meeting da, aber es war halt auch, damit keine Leute durchkamen, also keine Autos zumindest, auch keine Motos, aber zu Fuß durfte man durch, weil letztendlich war es ein Stillstand ja für Autos und so weiter. Das heißt, alle Wanderer konnten durchkommen, aber da hat dann halt das ganze Dorf gewartet, am Eingang und am Ausgang sozusagen, und bei einem Dorf waren halt wirklich extrem viele im Vergleich zu anderen Dörfern, und weil ich halt die einzige Ausländerin war, dann da war halt jemand, der gefragt hat, was brauchst du? Was möchtest du? Und da habe ich halt so gesagt, so halb als Scherz, aber halb auch als Wahrheit, dass ich eine Toilette brauche. Aber ich meine, natürlich war ich ja dort auf dem Land. Das heißt, ich bin sowieso schon öfters einfach in der Natur auf Toilette gegangen, aber da brauchte ich tatsächlich eine Toilette. Und dann hat halt die Person, die mich gefragt hat, hat dann halt ganz laut gesagt, wozu brauchst du eine Toilette? Hier ist doch alles eine Toilette. Und dann hat halt das ganze Dorf gelacht. Und ich dachte, ja okay, muss ich jetzt nicht erklären, warum ich eine trotzdem brauche. Aber dann haben halt alle theoretisch mich ausgelacht, aber ich habe mitgelacht, weil ich das auch witzig fand. Weil ich einfach nur dachte, ja stimmt, es ist eigentlich alles eine Toilette. Nur, dass ich jetzt wirklich eigentlich eine Toilette gerne hätte. Aber es war auf jeden Fall witzig. Man hat gesehen, obwohl es sich um Proteste handelte und auch wirklich aufgrund von sehr wichtigen Themen, aufgrund von steigenden Preisen, zu viel Pestiziden und auch Unzufriedenheit mit der Regierung zu dem Zeitpunkt und verschiedenen Agrarreformen und so weiter. Also es waren schon sehr wichtige und ernste Themen. Aber sowohl die Leute, die gewandert sind, hatten Verständnis dafür, und auch die anderen waren eigentlich sehr zufrieden, einzusehen, wie man gewandert ist, weil die dadurch den Effekt sehen konnten, die Proteste dann hatten. Also es war eigentlich irgendwie die Stimmung, obwohl das alles nicht so ideal war, war die Stimmung eigentlich ganz gut.
Aber hattest du während deiner Wanderung auch irgendwie ein Gespräch mit einem, wo der so persönlich seine Motivation irgendwie erklärt hat, dass er wieder mitmacht bei den Protesten?
Ich hatte immer mal wieder Gespräche, zwar mehr mit denen, die auch gewandert sind, aber auch mit einigen Leuten aus dem Dorf. Ich kannte aber sowieso auch durch meine NGO schon so ein bisschen die Hintergründe zu diesen Protesten. Und klar, also die haben eigentlich alle nur gesagt, ja, das müssen wir machen. Also es war sehr klar, dass das für die eher ein Muss war als eine Freiwilligkeit, also dass sie wirklich das Gefühl hatten, sie müssen protestieren, weil die sonst so weit aus den Anden nicht wirklich Gehör schaffen können.
Ja.
Gab es bei euch solche Proteste? Oder Streiks? Oder Stillstände?
So in der Zeit, wo ich in Malawi war, war die politische Lage teilweise auch sehr heftig, vor allem, weil Malawi ist ein sehr landwirtschaftliches Land, also vor allem in den ländlichen Regionen ist es auch so, dass viele Leute halt eben von der Landwirtschaft abhängig sind und es nicht unbedingt verkaufen, aber halt einfach für sich und ihre Familien halt was anpflanzen und das dann praktisch damit ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und es war so, dass, als ich dort war, die Preise für Dünger sehr hoch waren. Mhm. Also im Vergleich zum Jahr, ich weiß nicht mehr die genaue Summe, aber haben sich die Preise gefühlt irgendwie verdoppelt oder verdreifacht. Und es war so, dass zwar die Regierung einen gewissen Preis festgelegt hat, also so eine Preisbremse kann man sagen, dass es halt einen gewissen Preis nicht überschreiten darf, aber dass sich halt eben, wie vielleicht auch in Südamerika, auch so ein gewisser Schwarzmarkt, kann man sagen, entwickelt hat, dass es dann Leute gab, die es halt gekauft haben und dann versucht haben, für einen höheren Preis halt weiter zu verkaufen. Und wenn man halt, wie soll man sagen, im gewissen Rahmen nicht mehr in der Lage ist, sich sowas zu finanzieren, denkt man sich halt natürlich auch als Landwirt in Malawi, komm, das geht doch nicht, weil ich muss ja meine Familie irgendwie versorgen. Natürlich. Und ich habe keine andere Möglichkeit, irgendwie mein Lebensunterhalt zu bestreiten. Es war zwar nie so heftig wie jetzt vielleicht bei euch, dass irgendwie ganze Straßen blockiert wurden, aber wir haben häufiger in den Nachrichten gehört, dass zum Beispiel in der Hauptstadt starke Proteste waren und auch viel gegen die Regierung geschimpft wurde, weil Malawi in der Hinsicht leider auch ein starkes Korruptionsproblem hat und es wahrscheinlich nicht so viele Politiker gibt, die wirklich Interesse daran haben, was für ihre Leute zu tun und nicht nur wirklich was dafür, dass sie halt sich selber die Taschen voll machen, was auch ein bisschen traurig ist, aber
Das heißt, es waren eher Proteste in Form von Demonstrationen.
Ja. Aber es war nie direkt so, dass irgendwie Straßen gesperrt wurden. Es waren halt eigentlich so Proteste, wie wir sie aus Deutschland auch kennen. Dass es einfach so Schilder waren. Man hat dann die Forderungen auf die Schilder geschrieben. Und dann waren es auch immer angekündigte Demonstrationen. Ich habe auch nie gehört, dass irgendwie die Polizei auch in irgendeiner Form mit Gewalt gegen die Protestierenden vorgegangen ist. Ja, aber das waren so die Erfahrungen, die ich da mit Protesten gemacht habe.
Also, bei dir, ja?
Ich habe nicht so wirklich Proteste erlebt und auch nicht so Streiks wie jetzt bei euch. Bei mir war aber Wahlkampf in der Zeit, als ich dort war, weil in dem Bundesstaat, in dem ich war, der heißt Karnataka, ist in Südindien, und da war eben Wahl. Und ja, dann hat man immer mal wieder irgendwie so Tuk-Tuks mit so Lautsprechern obendrauf durch die Straßen fahren sehen, so als Wahlkampf einfach. Und einmal ist so in der Straße vor dem Office, wo ich gearbeitet habe, da standen eben schon ganz viele Leute, als ich so zur Arbeit kam. Und es hieß davor schon, dass ein paar Straßen gesperrt sind, also dass man mit dem Auto auf gar keinen Fall kommen soll. Und dann wurden es immer mehr Leute und irgendwann haben wir auch rausgeschaut, so, weil an dem Tag kam Modi nach Bangalore, also der indischer Premierminister, um quasi so seine Partei in dem Bundesstaat zu unterstützen im Wahlkampf. Und sie sind quasi eben auch an der Straße vor meinem Office lang. Und ja, da war auch ziemlich was los. Also ich bin auch lieber drin geblieben und habe mir so ein bisschen angeschaut, wie da so ein Menschenzug sehr begeistert von diesem Modi da vorbeizieht. Aber seine Partei hat dann in dem Bundesstaat nicht gewonnen.
Dann hat es ihm am Ende auch nicht so viel gebracht.
Okay, dann wollen wir jetzt wissen, wie es bei dir ausgegangen ist, Matthias. Offensichtlich bist du lebendig vom Berg runtergekommen, sonst würdest du jetzt nicht hier sitzen.
Sonst hätte ich Schwierigkeiten, hier zu hocken.
Ja, erzähl mal.
Genau, ja, wie ich am Ende nochmal gesagt habe, war es ja so, dass der Regen immer heftiger geworden ist. Gott sei Dank hatte ich eine Regenhose an, weil ich in den ersten, oder als ich nach Malawi geflogen bin, leider auch mein Koffer für kurze Zeit mir abhanden gekommen ist. Und der ist nämlich in Nairobi geblieben und mir dann ein paar Tage später nachgeschickt worden. Und in der Zeit habe ich dann als kleines Übergang von dem Projekt eine Regenhose geschenkt bekommen, die ich dann auch einfach so im Alltag angezogen habe, aber die hat nichts anderes da und deswegen bin ich dann die Woche mit der Regenhose rumgelaufen. Dann dachte ich mir so, ich wusste zwar tatsächlich nicht, dass wenn wir da hochsteigen, auch Regen kommen würde, aber ich habe es einfach mal angezogen und es hat sich dann als relativ nützlich auch erwiesen, dass zumindest nicht meine Hose nass geworden ist. Aber wir sind dann noch ein bisschen länger da in der Felsspalte geblieben, so circa 2 Stunden, bis dann unser Guide gesagt hat, okay, es wird wahrscheinlich nicht besser, aber wir gehen jetzt einfach mal runter, weil sonst werden wir da wahrscheinlich noch bis in alle Ewigkeit oben auf dem Berg verbringen. Dann haben wir uns an den Abstieg gewagt und ihr könnt mal eine kleine Schätzung abgeben. Was glaubt ihr, wie oft bin ich in der Zeit hingefallen, wo wir zu der ersten Hütte, wo wir auch die Nacht verbracht haben, runtergegangen sind?
Wie lange hat der Abstieg gedauert? Wie viele Stunden?
Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Ich glaube, es waren es circa 3-4 Stunden.
10-mal.
Ja, würde ich auch sagen, so 2-mal pro Stunde.
Gute Schätzung, circa 20-mal. Also irgendwie die ersten 8-mal habe ich nicht mehr mitgezählt und dann dachte ich mir, okay, ja, scheiß drauf, irgendwie um einigermaßen noch klar denken zu können, zähle ich jetzt einfach immer mit und dann immer, wenn ich dann irgendwie an glatten Felsen oder so ausgerutscht bin, bin ich dann immer hingefallen, dachte mir so, okay, jetzt das 12. Mal, dann 5 Minuten später, 13. Mal. Danach dachte ich mir auch so, ja, ist jetzt auch schon egal, Hauptsache wir sind am Ende irgendwie bei der Hütte unten. Und dann sind wir sehr erschöpft, aber dann am Ende auch ohne Regen angekommen, weil das so in den letzten 15 Minuten auf unserem Weg noch aufgehört hat. Dann war aber meine Regenhose, weil wisst ihr, so Regenhosen, die bestehen jetzt nicht aus so einem festen Material, sondern eher so aus Plastik, komplett kaputt. Und dann dachte ich mir so, okay, hat ihren Dienst getan und habe mich dann einfach erstmal ein paar Stunden hingelegt, um mich einigermaßen auszuruhen. Und dann hatten wir am letzten Tag, wo wir dann auch wieder zu Fuß des Berges abgestiegen sind, Gott sei Dank keinen Regen und das war dann auch ein ganz entspannter Abstieg. Aber jetzt kann ich immerhin sagen, dass ich schon mal auf dem Schicksalsberg war.
Also Matthias, es klang ja ganz witzig, wie du da den Berg runter bist. Auch das mit dem, dass du zählst, wie oft du hingefallen bist. Irgendwie muss man ja die Motivation behalten. Aber hattest du kurz mal Angst, vor allem wenn man ständig fällt, es hätte ja sein können, dass irgendwas Schlimmeres passiert und wie man da runterkommt und so. Also wie hast du dich gefühlt? Wie war das so in dem Moment?
Ja, um ehrlich zu sein, ich habe mir da während der Zeit eigentlich gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Aber als wir dann so in der Felsspalte waren und dann wegen dem Regen und der Höhe auch so die Temperatur ein bisschen abgefallen ist, ich war halt die ganze Zeit über so Temperaturen von 30, 35 Grad gewöhnt. Und wenn es dann schon mal so 20 Grad wird, fängt es dann auch schon langsam ein bisschen an zu frieren. So. Aber dann hat mein Mitfreiwilliger, mit dem ich die Wanderung gemacht habe, auch eben so erwähnt, denkst du, dass da irgendwelche Rettungshubschrauber in Malawi sind, die uns eventuell abholen können und so. Und dann haben wir da die Frage einfach spaßhalber mal so zu einem Guide gestellt und er hat dann mit einer ganz klaren Miene einfach so gesagt, no. Und dann dachten wir uns auch so, okay, wir denken zwar schon, dass wir da jetzt irgendwie runterkommen, aber für den Fall der Fälle, so ein Rettungshubschrauber, zum Beispiel wenn man jetzt in Deutschland irgendwie wandern geht, da weiß man ja immer, dass im schlimmsten Fall, wenn irgendwas passiert, man irgendwie immer rausgeholt werden kann, aber in dem Moment hätten wir halt niemanden gehabt, der uns irgendwie rausholt. Deswegen so ein bisschen mulmiges Gefühl war auf jeden Fall da, aber schlussendlich ist ja dann noch alles gut gegangen und ich bin ganz froh, dass wir nicht auf den nicht existierenden Rettungshubschrauber angewiesen waren.
Ja, ich glaube, dass man sich in dem Moment dann auch nicht so Gedanken darüber macht, eher so im Nachhinein so, ja. Oh Gott, auch wenn man das den Eltern erzählt, dann ist es so, dann merkt man erst, wie krass das eigentlich war, wenn man dann so geschockte Blicke kriegt.
Deswegen sowieso immer nachher erzählen. Erst.
Ja, ja, wir haben es auch unserer Betreuerin von unserer Entsendeorganisation erzählt, sie war, glaube ich, am Ende auch nicht ganz so begeistert, aber meinte dann auch so, okay, ihr seid runtergekommen, das ist das Einzige, was zählt und vielleicht beim nächsten Mal checke ich davor den Wetterbericht, bevor ich so eine Wanderung mache und dann geht's hoffentlich besser aus. Ohne
ja,
eine.
Ich glaube, ich habe auch während meines Freiwilligendienstes sehr oft den Satz gehört, ach, ist ja nochmal gut gegangen.
Genau, ja.
Auch gegenüber anderen Freiwilligen, auch gegenüber mir. Ich glaube, das ist aber auch normal, dass manchmal Dinge passieren, wo man dann im Nachhinein denkt, oh, das war vielleicht nicht ganz so sicher, aber gut. Ist ja nochmal gut gegangen.
Ein bisschen Glück braucht man immer. Also.
Ja. Ich finde, das
ist ganz gut, dass wir es hatten.
Ja, ich glaube, es passiert im Ausland irgendwie auch schnell, weil es irgendwie vielleicht auch einfach schwieriger ist, Situationen einzuschätzen, weil man sich ja nicht so gut auskennt. Oder auch vom Klima her, gerade wenn man am Anfang irgendwie neu ist, ist noch nicht so checkt.
Auf jeden Fall. Und ohne solche Erfahrungen hätten wir jetzt auch keine Erlebnisse für die Folgen, ne?
Auch das.
Im Nachhinein ist man immer schlauer.
Weil Malawi ist ja nicht unbedingt so das Land, wo, glaube ich, sehr viele Weltwärtsfreiwillige hingehen. Denkst du, das war ein Grund, warum du da hingegangen bist, wegen des Schicksalwerks und deiner Interesse für Herr der Ringe, oder?
Eher weniger, würde ich sagen. Es war mehr so, wie ich am Anfang gesagt habe, dass ich halt so spontan gesehen habe und mir so dachte, okay, es wäre doch eigentlich mal eine coole Challenge, dass man die, wenn man jetzt schon im Land ist, da einfach mal hoch kann. Ich würde sagen, so der Hauptgrund, dass ich nach Malawi gegangen bin, war, dass meiner Familie, ist auch so ein bisschen so ein Ding, dass man nach dem Abi oder einfach so, wenn man so circa 20, 21 ist, haben zumindest meine Geschwister gemacht, auch mal ins Ausland geht für ein paar Monate. Und jeder meiner Geschwister, ich habe zwei Schwestern und einen Bruder, sind alle nach Uganda gegangen. Als ich dann bei meiner Entsenderorganisation die Sternsinger war, hatte ich die Möglichkeit, wenn ich nach Afrika wollte, entweder nach Uganda oder nach Malawi zu gehen. Und dann dachte ich mir immer so, komm, ich mache es jetzt einfach mal anders als alle anderen und ich gehe nach Malawi. Und das war deswegen eigentlich mehr so, so muss sagen, eine spontane Entscheidung. Also ich hatte jetzt nicht so viele Kriterien, dass ich irgendwie gesagt habe, ja, das gefällt mir in dem Land besonders gut. Aber schlussendlich hat sich dann auch als die richtige Entscheidung erwiesen. Und ich bin ganz glücklich, dass ich mich durch Gruppenzwang, kann man sagen, dazu dann entschieden habe.
Wie kamt ihr auf Peru und Bolivien?
Also ich war vorher schon mal in Bolivien. Ich war ja mit dem Bistum Hildesheim da. Und die hatten ein Workcamp, so eine Art Begegnungsreise für junge Erwachsene. Und ich war damit in Bolivien, da hat meine Spanischlehrerin mich drauf gebracht. Und es hat mir so gut gefallen, ich wollte unbedingt nochmal dahin. Und dann habe ich mich halt da auf den Freiwilligendienst beworben. Und mir war auch wichtig, dass ich da hinkomme. Ich hätte, glaube ich, auch nach Peru können, aber ich wollte unbedingt nach Bolivien.
Also ich wusste, dass ich unbedingt nach Südamerika wollte, aber da gibt es ja an sich sehr viele interessante Länder und viele Einsatzstellen. Aber ich habe dann nach bestimmten Einsatzstellen gesucht, die einen direkten Bezug zu meinem Studium hatten. Und da bin ich dann auf Cusco gekommen und weil Cusco von der Geschichte und der Kultur her auch wirklich einzigartig ist, habe ich mich dann letztendlich dafür entschieden.
Wie bist du nach Indien gekommen?
So ein bisschen zufällig. Also ich hatte mir auch Lateinamerika überlegt, aber habe dann irgendwann gedacht, dass das ohne Spanischkenntnisse vielleicht ein bisschen schwierig werden könnte. Und ich habe dann so auf der Weltwärtsseite halt nach Einsatzstellen geschaut, was es so gibt. Und ich habe immer wieder Indien gesehen, auch von der Entsendungsorganisation, mit der ich dann gegangen bin. Und am Anfang habe ich aber immer weiter gescrollt, weil ich dachte, also kenne ich nicht, was will ich da? Kann ich halt gar nichts mit anfangen. Und dann habe ich es halt aber immer wieder gesehen und irgendwie hat mich das dann so ein bisschen angefixt, weil ich halt dachte, okay, ich weiß gar nichts über dieses Land, außer so ein paar Klischees irgendwie von Slumdog Millionär oder so. Und dann habe ich mich ein bisschen gegoogelt und war so, boah, das klingt irgendwie echt spannend und nach halt, ja, nach einem Land, in dem es sehr viel gibt, von dem ich keinen Plan habe. Ja, habe mich dann beworben und also ich fand auch meine Entsenderorganisation einfach sehr sympathisch und dachte dann so, okay, das könnte eine gute Erfahrung werden, da fühle ich mich wohl.
Du hast auch eine besondere Reise in Indien erlebt, zwar nicht zu Fuß, dafür mit einem 26-stündigen Nachtzug. Erzähl mal, konntest du schlafen? Wie war das? Wie ist so ein Nachtzug?
Ja, also ich habe mich sehr auf diese Fahrt eigentlich gefreut. Also es war im Urlaub und in Nordindien und dachte so Nachtzug, 26 Stunden, klingt wesentlich entspannter als jetzt eure Geschichten da mit Wandern. Und die Nachtzüge in Indien, also das ist halt ziemlich cool. Es gibt so in den Zügen verschiedene Klassen, die man so buchen kann, je nachdem wie viel Komfort man haben möchte oder wie viel Geld man ausgeben möchte. Und wir hatten dann so Third AC heißt es, da hat man so ein, also es sind so 6 Betten pro Abteil und man bekommt auch Bettlaken und eine Decke und so. Also es ist eigentlich echt komfortabel und ich dachte so 96 Stunden im Urlaub endlich mal Zeit so zu schlafen und ein bisschen sich auszuruhen. Und am nächsten Tag mussten wir auch irgendwie erst um 3 Uhr mittags aussteigen. Also es war wirklich entspannt geplant. Und dann haben wir so geschlafen, hat auch alles gut geklappt so. Und dann bin ich aber morgens irgendwann so aufgewacht und dachte so, okay, so war das nicht geplant, weil irgendwie war da auf einmal so ein Sportteam oder es waren auf einfach ultra viele indische Jugendliche um uns rum und haben sehr penetrant versucht, mit uns zu reden. Es war irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht so 7 Uhr.
Die waren
Uhr
in eurem
so.
Abteil?
Ja, also das ist so, in der Klasse sind das so offene Abteile. Also es sind immer so 6 Betten, aber du kannst quasi im Flur langlaufen. Und die waren irgendwie so halt in dem Nachbarabteil, aber konnten halt rumschauen und haben dann gesehen, oh, das sind irgendwie ausländische Leute, lass mal mit denen reden. Ja, und dann hatten wir da irgendwie so, weiß nicht, vielleicht so 20 Jugendliche, die dann auch, ja, nicht mehr gegangen sind. Und am Anfang habe ich irgendwie noch versucht, die zu ignorieren, weil ich halt schlafen wollte. Aber es ging nicht. Und dann haben die uns auch so ihr Essen angeboten und einfach ganz viele Fragen gestellt. Und es war nett und so, aber es war irgendwann klar, okay, wir stehen jetzt auf und wir reden jetzt mit denen. Irgendwann kam so der Lehrer oder Trainer von denen vorbei und hat auch nur so ein bisschen gegrinst und ist wieder gegangen. Und ja, dann haben wir einfach so ein paar Stunden halt mit diesem Sportteam gesprochen. Also sie sind zu irgendeinem Wettkampf gefahren, um da halt gegen eine andere Schule anzutreten. Und ja, also es sind halt, man hat dann gemerkt, es sind halt einfach Jugendliche, die ja da mit uns sprechen wollen. Und irgendwie, teilweise war es witzig, teilweise haben wir aber auch ganz coole Gespräche so geführt. Und es war auch ein bisschen beeindruckend. Also die waren irgendwie so 13, 14. Und dann haben sie uns, also sie haben uns ja unser Essen angeboten und so. Und sie haben uns dann gefragt, ob wir vielleicht Wasser haben, was wir halt trinken können. Und wir so, ja klar, hier. Und dann haben sie aber gesehen, dass wir davor quasi daraus getrunken haben, wie man hier halt aus einer Flasche trinkt, also mit dem Mund so am Rand. Und waren dann so, habt ihr da mit dem Mund dran getrunken? Und wir so, ja. Und dann wollten sie es nicht haben. Weil in Indien ist das halt ein anderes Verständnis von Hygiene und der Speichel gilt halt als sehr unhygienisch. Mhm. Also man trinkt da so, dass man den Rand nicht berührt, sondern so macht den Kopf in den Nacken und trinkt dann halt ohne die Flasche zu berühren. Was eigentlich übel smart ist, weil man dann, also ist halt, die Flasche wird nicht dreckig so und man kann die teilen. Und das war schon mal so, okay, hier haben wir irgendwie ein anderes, ja, sind wir es halt anders gewohnt. Und dann haben sie uns aber auch erklärt, wenn man eine Flasche leer hat, dass man die nicht einfach wegwerfen soll, sondern dass man den Deckel abmacht und in die Flasche reinwirft und die Flasche dann zusammendrückt und dann wegwirft, dass quasi niemand die Flasche aus dem Müll nehmen kann und mit schlechtem oder dreckigem Wasser auffüllen kann und das als Trinkwasser zu verkaufen und quasi Leute zu verarschen. Und das war irgendwie auch krass, das von so 13-Jährigen zu erzählt zu bekommen, die einem da halt so ein Lifehack irgendwie erzählen und achte darauf und keine Ahnung, ich habe mir mit 13, glaube ich, nicht über sowas Gedanken gemacht oder ja, es fand ich irgendwie ein bisschen cool, dass die uns das einfach so erklären, wie man es richtig macht. Ja, irgendwann, also wir sind da eben so Stunde um Stunde mit diesem Zug getuckert und haben da mit denen gesprochen. Ja, die wollten auch unbedingt unser Instagram haben und so, um einfach so, ja, sie haben jetzt halt auch mal mit uns Ausländern da gesprochen. Irgendwann kamen wir dann aber auch an oder, nee, sie sind vor uns ausgestiegen, weil sie eben zu diesem Sportwettkampf sind. Haben uns dann verabschiedet und hatten irgendwie noch so 2 Stunden oder so ein bisschen Ruhe, aber gut, dann war mit Schlafen auch nichts mehr. Aber es war einfach eine sehr nette Geschichte. Die Zugfahrt ist dann ein bisschen anders verlaufen als geplant, aber war sehr unterhaltsam und ja, ist irgendwie eine schöne Erinnerung da mit diesem Team an Jugendlichen. Ja.
Weißt du noch, was für ein Sportteam war?
Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das ist aber so, es gibt, also Cricket ist ein großer Sport in Indien, aber es gibt noch so eine andere Sportart, Kippidi oder sowas. Wir haben es in dem Moment auch nicht ganz verstanden, aber es war einfach ein Sport, in dem die anscheinend sehr gut sind, weil sie ja einmal den ganzen Bundesstaat durchqueren, um da zu einem Wettkampf zu gehen.
Und wie fandest du die Züge da so generell vom Komfort her?
Ja, also bevor ich nach Indien bin, dachte ich halt auch so, hui, Züge, genau. Keine Ahnung, man kennt halt dieses Klischee, volle Züge, die Leute sitzen auf dem Dach und so, aber das ist halt gar nicht so. Also du hast halt diese verschiedenen Klassen und die erste und zweite Klasse zum Beispiel ist halt auch ultra luxuriös so eigentlich. Du hast ja so einen Viererabteil dann oder in der ersten Klasse glaube ich auch einen Zweierabteil, klimatisiert und bekommst da, du hast halt immer ein Bett, was super angenehm ist, weil du einfach schlafen kannst.
Ja.
Und so in dieser Third AC, die ich meistens gefahren bin, geht das aber auch noch. Es sind halt einfach dann so ein bisschen die offenere Abteile, aber also die meisten schlafen halt einfach. Es gibt auch so klare Uhrzeiten, in denen quasi Schlafenszeit ist. Das Einzige, was so ein bisschen man vielleicht vermeiden kann, sind halt die Toiletten. Aber das setzt in Deutschland auch nicht viel anders. Und in Indien ist es mit den Toiletten eh so eine andere Sache als hier. Man hat halt so Hog-Toiletten, also nicht diese Kloschüsseln, sondern halt so ein Loch im Boden. Und das könnte man aber vielleicht in deutschen Zügen auch einführen, weil es ist noch ein bisschen weniger eklig, als wenn man halt so eine verschmutzte Klobrille irgendwie hat. Aber in Zügen, keine Ahnung, ich habe dann halt oft versucht, nicht so viel zu trinken, um möglichst wenig auf so eine Toilette gehen zu müssen. Aber das ist so
gut,
das
bei
Einzige.
Bei 26 Stunden ist das aber ja auch nicht möglich.
Nee, man kommt dann ein bisschen dehydriert an oder man nutzt diese Toilette. Also es geht schon auch. Und ja.
Das waren ja jetzt voll coole Stories von euch allen. Was habt ihr auf diesen Abenteuern über euch gelernt? Weil man wächst da irgendwie immer so ein bisschen über sich hinaus. Was ist so euer Learning aus solchen Situationen?
Da hätte ich zwei Sachen. Das erste wäre auf jeden Fall das Wetter checken, bevor du wandern gehst. Weil dann bist du in irgendeiner Felsspalte und wartest 2 Stunden. Und das zweite wäre, und das ist auch ein bisschen emotional, immer wenn du hinfällst, du kannst immer wieder aufstehen und am Ende kommst du auch ans Ziel an. Und das habe ich, glaube ich, spätestens nach dem 18. Mal hinfallen gelernt.
Ja, das ist aber schön. Das ist gut übertragbar auf viele Dinge im Leben.
Genau,
ich,
ja. Eine gute Lebensweisheit.
Ich glaube, bei mir, dass ich nicht stillsitzen kann, das wusste ich eigentlich eh schon, aber das war nochmal so der Beweis dafür. Aber ich glaube auch, dass man letztendlich immer eine interessante Erfahrung haben kann und was lernen kann, auch wenn das am Anfang vielleicht nicht so scheint. Also auch wenn das eine Situation ist, in der man eher, also die eher frustrierend ist oder die nicht so ist, wie man es gerne hätte, dass man daraus eigentlich immer trotzdem was Gutes ziehen kann, eine gute Erfahrung. Das ist was sehr Schönes.
Ja, das klingt auch schön.
Ja, ich glaube, meine Erkenntnis war irgendwie so, dass es sich lohnen kann, offen in eine Situation reinzugehen und manchem einfach so eine Chance zu geben. Also auch wenn man sich um 7 Uhr morgens irgendwie mega nervt, dass jetzt einfach jugendliche Leute einen vom Schlafen abhalten, dass man dann jetzt nicht den Rest vom Tag schlechte Laune hat, sondern sich einfach freut, dass man da jetzt sich halt austauschen kann und so im Moment da irgendwas mitnehmen kann.
Roomie-Tipp. Welche Tipps habt ihr an zukünftige Freiwillige so in Bezug auf solche Erfahrungen? Was sollte man vielleicht beachten oder welche Infos sollte man sich vorher organisieren?
Okay, da würde ich sagen, auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwas zu machen, wo man sich denkt, da habe ich jetzt Bock drauf, aber vielleicht zum Hinterkopf hat, ja okay, es könnte vielleicht auch schief gehen. Ich würde es trotzdem machen, weil am Ende hat man im schlimmsten Fall eine gute Erfahrung und kann vielleicht auch mal beim Podcast was erzählen, aber ich wiederhole mich immer das Wetter checken, weil das ist eine Sache, die ich seitdem auch, wenn ich in Deutschland irgendwie wandern bin, immer mache, weil ja, so 2-mal hintereinander würde ich das jetzt auch nicht so gerne machen, dass man irgendwie vom Regen abgehalten wird. Und es kann auch wirklich, also ich würde auch nochmal sagen, dass ich in der Situation echt Glück hatte, auch ziemlich böse enden, deswegen immer das Wetter checken, liebe Leute.
Und mit dieser Offenheit, ja, immer einen gesunden Menschenverstand haben. Also schon auf das hören, was andere einem auch sagen, weil die sich natürlich besser auskennen im Land, vor Ort. Also schon auch darauf hören, aber halt, man muss nicht alles genauso tun, wie einem gesagt wird. Also vor Ort, weil letztendlich hat man ja selber auch, kann man das selber schon irgendwie auch einschätzen in vielen Situationen. Bei mir war das zum Beispiel so, dass natürlich Leute gesagt haben, eher, ja, bleib im Bus. Aber ich habe gesehen, dass viele Peruaner ja auch gelaufen sind. Nicht alle, aber viele. Und ich dachte mir, gut, ich fühle mich hier ziemlich sicher. Hier sind auch viele andere. Warum sollte ich jetzt nur, weil ich Ausländerin bin zum Beispiel? Ich meine, ich kenne mich gut aus. Ich spreche fließend Spanisch. Warum sollte ich 15 Stunden im Bus bleiben? Und das war auf jeden Fall für mich halt die richtige Entscheidung. Deswegen mit einem gesunden Menschenverstand das reflektieren, was einem gegeben wird, aber auch eigene Entscheidungen treffen trotzdem.
Ja. Und ich glaube trotzdem, wenn man sich irgendwie unsicher fühlt oder es nicht ganz versteht, wie funktioniert das mit diesen Zügen oder Bussen oder was auch immer so auf Reisen, dass man auch einfach so vielleicht jemanden in der Partnerorganisation fragt oder Vorfreiwillige, wie die das gebucht haben oder wie, ja, auf was man vielleicht so achten soll, was man mitnimmt oder so.
Dann vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr gern mehr von uns hören wollt, gibt's nächste Woche Dienstag eine kurze Folge und ansonsten in 2 Wochen den Dienstag nochmal eine ganz lange Folge wie heute auch.
Wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Bis bald.
Oft denkt man ja irgendwie, okay, ich mache Weltwärts und ich stelle mich jetzt auf einfache Lebensverhältnisse oder sowas ein. Und ich bin aber halt aus so einem 3000 Einwohnerdorf in Deutschland in diese Millionenmetropole gegangen.
Ich war irgendwann nach 2-3 Monaten offizielle Fotografin.
Und das war dann irgendwie auch, ja, cool zu sehen, dass das so funktioniert. Also hatte ich wirklich so ein Gefühl, ich bin jetzt auch...
Erfolgsgefühl.
Da war ich auch so ein bisschen stolz. So, aha, es hat sich gelohnt.
Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen seltsame Frage, aber wie schmeckt denn Alpaka-Fleisch?
Die Weltwärts-WG. Ein Podcast von Engagement Global im Auftrag vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. WG-Mitglieder Hanna, Jule, Laura und Matthias. Eine Produktion der Kimek Schneider GmbH unter der Leitung von Michael Ziechel. Redaktion Sarah Klöser und Matthias Herwigs. Redaktion Engagement Global, Fabian Herbart und Carina Heinz.